Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Heute geht es in der Dental Late Night Show mit Dr. Stefan Helker und mir, Christian Henrizi, Geschäftsführer von der Opti Health Consulting, um das Thema Demografie. Wir hatten das Thema Demografie schon mal in einer Episode, sind da allerdings nicht ganz durchgekommen. Insofern ist das jetzt Teil 2. Wir besprechen heute Dinge, die Auswirkungen der Demografie sind. Zum Beispiel, man kann ja die neuesten, modernsten technischen Lösungen haben und AI und wer weiß noch, was noch alles noch möglich ist. Aber wenn ein Großteil der älteren Bevölkerung auf dem Land lebt und noch zunehmend immobil ist, wie wollen wir die denn erreichen? Und wie können wir denen einen Zugang zu dieser Technologie ermöglichen? Da hat sich aus meiner Sicht eine spannende Diskussion entfacht, die wir hier in der Dental Late Night Show hatten. Auch da, wer von euch die Folien haben will, schicke ich sehr, sehr gerne mit Quellen raus. Da haben wir uns ein bisschen Mühe gegeben, da was zusammenzustecken. Und bis es soweit ist, viel Spaß beim Zuhören. Ja, hi, Stefan. Jens,
servus, Christian. Na, wie schaut's?
Schön, dich mal wiederzusehen. Ja, gut, gut. Ja,
der Frühling ist da, ne? Sieht so erholt aus.
Ja, ich war auch ein paar Tage im Urlaub, ne? Und habe mir jetzt so 3 Wochen nach der IDS, habe ich mir da mal einen schönen Urlaub gegönnt und das war sehr nett. Und ja, warst du auch nach der IDS mal wieder im Urlaub oder hast du durchgebohrt?
Ja, ich war am Wochenende in Basel oder in Lörrach, aber nicht zum Urlaub, sondern wir waren bei Andreas Doro in den Doro-Kliniken mit unserem Führungsteam für 3 Tage und haben uns da ein bisschen ausgetauscht. Das hatte jetzt nicht unbedingt Urlaubswert, aber es ist schon mal alleine geil, wenn du so ein bisschen rauskommst und dann diese 3 Tage, die sind dann nicht ganz so krass. Also die sind schon durchgetaktet, aber du weißt, wie das ist, ne? Du bist dann so 3 Tage Workshop, das ist so ganz nice und dann hast du so ein bisschen die eigene Agenda in der Hand, gehst abends noch was essen. Also wie so eine Art Business-Trip. Das war schon ganz cool jetzt am Wochenende mal.
Ja, also doch, das ist doch super. Ich meine, ihr habt das ja schon öfter gemacht. Ihr wart ja auch schon mal bei, wart ihr nicht auch schon mal bei dir?
Die waren auch schon bei uns. Wir machen das alle halbe Jahre. Das ist jetzt mittlerweile wie so eine Art, ja, wie so eine Art Zweier interner Mastermind. Also am Anfang haben ich und Andreas uns immer so ein bisschen ausgetauscht und haben wir gesagt, eigentlich macht das gar nicht so viel Sinn, weil wir tauschen uns aus und am Ende die es umsetzen, die wissen dann nichts von dem, was wir uns ausgedacht haben. Dann haben wir irgendwann gesagt, komm, wir karren unsere gesamten Leadership-Teams halt immer jeweils zu dem anderen alle halbe Jahre. Und dann gehe ich einmal oder wir fahren einmal im Jahr zu ihm und er kommt einmal im Jahr zu uns und dann updaten wir uns. Dann waren wir so 20 Leute ungefähr und haben dann einfach zu den Themen Marketing, HR, Führung, Recruiting, Entwicklung in der Digitalisierung, AI und sowas alles sind wir durchgegangen, die Themen, und haben so ein bisschen die Best Practices von dem jeweils anderen so ein bisschen beleuchtet.
Ja, also mit ihm kann man sich auch unglaublich gut unterhalten, muss ich sagen, obwohl er so unglaublich erfolgreich ist. Und da siehst du da so den Punkt auch bei den Leuten, da merkst du, dass er eigentlich die ganze Zeit nur Fragen stellt, ne? Und das zeichnet ihn aus. Also eigentlich müsste er die ganze Zeit erzählen, aber er stellt die ganze Zeit nur Fragen. Und das ist schon bemerkenswert, wie der immer nochmal versucht, nochmal die Ecke zu verbessern, nochmal dies, nochmal das und da, ja, ähnlichen Ehrgeiz an den Tag legt wie du. Also insofern passt das, glaube ich, schon. Da würde ich gerne mal Mäuschen spielen.
Nur, dass der ein paar Jahre weiter ist als ich, ne? Die sind halt schon 350 Leute. Wir sind jetzt irgendwie so 110. Aber das ist das Geile. Wir haben ähnliche Grundannahmen. Also unser Grundmodell von der Dentalwelt ist halt ähnlich. Wir sind ja auch sehr Marketing und ich würde auch sagen, mittlerweile ein bisschen Sales getrieben. Eher, glaube ich, sogar noch mal ein bisschen mehr. Und dann aber gleichzeitig zu sagen, okay, die People, die im Business sind, die sind halt die Treiber, ne? Und wenn die Menschen im Unternehmen da nicht glücklich sind, also sowohl die Patienten als auch die Mitarbeitenden, dann wird's nichts, ne? Und diese 3 Fokuspunkte, so, ne, Sales, Marketing, People, das vereint uns so ein bisschen. Und das ist ganz cool, weil das bringt ja nichts, wenn der eine sagt, ja, nee, Marketing ist am wichtigsten und der andere sagt, nee, in Wirklichkeit ist es Hauptsache, du machst eine gute Zahnmedizin, dann kommen die Leute schon von alleine, dann reibst du dich irgendwann auf, so, ne? Wenn aber beide Marketing getrieben sind, dann sagst du, okay, lass uns das im Marketing machen, lass uns das zusammen machen. Wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Hast du gleich viel mehr Anknüpfungspunkte.
Ja, nee, guter Punkt. Nee, klasse. Ansonsten meine Standardfrage zu Beginn. Wie viel Implantate hast du heute gesetzt?
Gar keins, weil heute ist Montag und Montag ist mein Meeting-Tag. Ich saß heute von 8 bis, ja, bis gerade. Jetzt haben wir 18 Uhr. Bis 17.45 Uhr saß ich gerade noch im Meetingraum und wir haben immer unsere Weeklies und dann hatten wir danach noch so ein paar Sondergeschichten, externe, die dann kommen, sich vorgestellt haben. Ich hatte heute einen sehr, sehr coolen Call, aber ich glaube, das kann ich noch nicht sagen, mit einer sehr, sehr bekannten Influencerin, die echt krass drauf ist, so also im Millionenbereich auf Instagram. die auch eine Unternehmerin ist. Das wird cool, da bahnt sich auch noch was an. Das erzähle ich dir nachher nochmal im Privaten. Aber es wird auch irgendwann eh online zu sehen sein.
Ja, super spannend, super spannend. Und dann hast du jeden Montag deine Meeting-Routine? Das heißt, hast du jeden Montag sozusagen kein Besteck in der Hand?
Richtig, also momentan bin ich nur noch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag am Stuhl. Zum 1.10. wird wahrscheinlich ein weiterer Tag wegfallen. Also ab 1.10. wird es nur noch wahrscheinlich Mittwoch, Donnerstag sein. Dann wird der Dienstag auch wegfallen, weil die Projekte, die wir jetzt gerade angehen, verrückt. Also ich will ja immer nicht so sagen, was wir machen, bevor nicht irgendwie so zumindest mal so ein bisschen Traction da ist, weil ich das unglaublich hasse, irgendwas zu announcen und dann wird es doch nichts. Aber den einen Tag, den brauche ich halt echt.
Ja, da nochmal zur Erklärung. Also ich glaube, über wie viele Sachen wir schon gesprochen haben, also Offsite, ja, das ist immer nochmal, ich sag mal, da geht nochmal der Filter durch, bis nachher die Dinge, die man dann sieht, ja, bis die dann da kommen. Das heißt, da ist ja nochmal viel Wasser, was den Rhein da runterfließt. Und da kann ich das sehr gut verstehen. Nachher wird man auf Sachen genagelt, die man irgendwo mal gesagt hat, und da ist nie was hinterhergekommen. Und gerade wenn man so unter Beobachtung steht, wie du, ne? Also du stellst dich ja auch selber unter Beobachtung, ne? Aber das ist ja auch das willst du ja auch.
Genau, aber wenn ich dann was sage, muss das auch Hand und Fuß haben. Gut, ein Projekt habe ich announced, ne? Das ist das DentaVision 360, dieses 360-Grad-Controlling. Das frisst auch mindestens 3-4 Stunden jetzt schon in der Woche. Und dann habe ich noch so 3 Projekte, die ähnlich oder noch aufwendiger sind, ja.
Ja, irre. Mensch, Stefan, nachdem wir die EDS verdaut haben, wir haben eine super Folge draußen. Ich habe richtig cooles Feedback bekommen. Die ist letzte Woche rausgekommen, ist im Praxisflüster, ist die Folge 210. Ich weiß nicht, ich habe ich weiß nicht, ob es bei dir auf dem Kanal auch noch veröffentlicht wird. Die Tonspur ist bei Alex, aber dann kriegst du ja vielleicht auch noch mal was. Viele haben sich gefreut, die nicht da waren, weil wir da so einen kleinen Rundgang gemacht haben, wenn man so will, virtuell. Und jetzt ist ja im Prinzip das erste Mal, dass wir uns wiedersehen seit der EDS. Es ist heute Ende April, mal gucken, 28. April. EDS ist mehr als 4 Wochen vorbei oder ziemlich genau 4 Wochen vorbei. Und wir greifen unser Thema Demografie auf. Demografie, wer sich daran erinnert, ein bisschen zurückspulen, ein paar Folgen zurückgehen. Wir hatten Demografie schon in unserer Februar-Show, meine ich. Und dort sind wir gekommen bis zum Thema 3. Und da hatten wir zuletzt diskutiert über eine Statistik, die da zeigte längere Anfahrtswege und Wartezeiten in ländlichen Regionen. Und darüber hatten wir gesprochen, warum man das in Kauf nimmt und warum auch nicht und dies und das. Und jetzt kommen wir zu Thema 4. Das heißt, wir haben heute nur noch ein Thema nachzubesprechen. Wer sozusagen das komplette Programm nochmal hören will, nochmal die andere Show, das sind die ersten 3 Themen. Aber das Thema 4, was das größte ist, also das umfangreichste unserer Meinung nach, das hätten wir letztes Mal nicht mal reingepackt, dann wären wir deutlich über in Richtung 2 Stunden gekommen. Und diese Zeit, die wollen wir einfach nicht. Gerade wenn wir live sind, wollen wir das nicht machen. Das macht keinen Sinn. Deswegen haben wir da einen Cut gemacht. Also insofern, ich teile das mal, lieber Stefan. Und dann bin ich mal sehr gespannt auf deinen Take. Und zwar Digitalisierung und Telemedizin als Antwort auf demografische Herausforderungen. Hier haben wir sozusagen die erste Statistik, die da besagt, hier kann man die auch mal in der Quelle nochmal direkt abrufen. Da gibt es dann, was weiß ich, 10 verschiedene. Aber jetzt mal zusammengefasst, Umfragen zeigen eine steigende Akzeptanz von Telemedizin in der Bevölkerung, insbesondere bei jüngeren Generationen und in ländlichen Gebieten. Dies bietet Potenzial für telezahnmedizinische Anwendung. Hintergrund, warum das nicht selbstverständlich ist. Jahrelang haben wir einen gegenteiligen Trend gesehen. Das heißt, wir haben jahrelang keine Akzeptanz für Telemedizin gesehen. Erst jetzt dreht die Akzeptanz für Telemedizin und die geht in der Bevölkerung hoch. Also erstmal, Stefan, was ist deine Meinung hierzu und ab wann glaubst du, ist es schlau, sich mit dem Thema Telemedizin als Zahnmediziner zu beschäftigen?
Ja, also ich finde, der Begriff Telemedizin ist schon fast ein bisschen veraltet, um ehrlich zu sein, weil das klingt so ein bisschen so wie, ja, Television, das ist so ein bisschen, ja, einer sitzt am Fernseher und der andere irgendwie vor der Kamera. Das stimmt auch im weitesten Sinne, nur mittlerweile sind die Medien, über die man etwas machen kann, ich würde es fast eher Remote-Medizin nennen, das ist der schlauere Begriff meines Erachtens, weil man kann heutzutage über so viele verschiedene Kanäle asynchron auch, nicht nur unbedingt synchron, sondern auch asynchron kommunizieren. Für mich ist das Gebiet halt einfach weiter als Telezahnmedizin, nämlich für mich ist es im Prinzip die Kommunikation mit dem Patienten, ohne dass er ins Office kommen muss. Und das kann man ganz niedrigschwellig anfangen. Also im Endeffekt geht es ja darum, wie kann ich gewisse Dinge aufgrund von logistischen Herausforderungen so einfach machen für den Patienten, sodass ihm die Logistik wegfällt und auch dem Zahnarzt vielleicht die Behandlungskapazität im Zimmer frei wird. Ne? Das heißt, das fängt für mich an auf der niedrigsten Ebene mit dem Thema WhatsApp und E-Mail. Also das heißt, hier auch schon Aufklärung zu leisten, teilweise auch automatisiert, teilweise KI-gestützt, was dann semi-personalisiert ist. Ne? Das ist dann nicht ganz so persönlich, wie wenn du mit dem Arzt live sprichst. Aber es gibt mittlerweile echt Tools, wo man zum Beispiel Terminvorbereitung, Terminnachbereitung, all das schon mal machen kann. So, dann kommt die nächste Stufe. Das ist für mich dann wirklich das, was als klassische Telemedizin jetzt gerade quasi wahrscheinlich die meisten im Kopf haben, nämlich man macht anstatt eines Vor-Ort-Termins einen synchronen Termin über ein Software-Tool, wo man dann per Video, so wie wir das jetzt hier auch machen, miteinander sprechen kann. Für mich ist eine Sache da extrem wichtig, nämlich dass sich die Technologie dahingehend entwickelt, dass es extrem niedrigschwellig von der Barriere her wird. Denn momentan ist es für mich noch zu kompliziert. Also ich glaube, dass wenn es sehr viel einfacher wird, zum Beispiel auch ein Röntgenbild zu teilen und dann, dass beide zum Beispiel, so wie wir jetzt einen Screenshare machen können oder dass man auf was reinschreiben kann, was dann der andere sieht oder auf eine Zeichnung irgendwas reinzeichnen kann, das ist momentan noch ziemlich schwierig. Also das begrenzt sich mehr oder weniger jetzt auf dieses Miteinanderreden und ich weiß auch nicht, warum Softwarehersteller hier so langsam sind. Ich glaube, dass die Technologie in 1 oder 2 Jahren auch so weit sein könnte, dass man in einen virtuellen Raum geht und dort ein Stück weit auch, ich will nicht sagen Haptik hat, aber dass man vielleicht in so einem Virtual Room miteinander auch auf anderer Ebene kommunizieren kann. Weil ich glaube, dass momentan über die Telezahnmedizin sehr viel verloren geht, der Dinge, die man zeigen könnte. Auch das Thema, hey, wie gucke ich dem anderen vielleicht auch mal über Telezahnmedizin in den Mund? Dass das auch irgendwie möglich wird. Da ist natürlich das Thema Studio oder Beleuchtung ein begrenzender Faktor. Aber momentan ist die Telemedizin so klein, weil meines Erachtens die technologische Barriere noch so groß ist. Wenn die abgebaut würde, würde die Telezahnmedizin deutlich größer werden, weil die Convenience einfach nicht da ist. Und ich finde, gerade bei Technologie, wann setzen sich breite Technologien durch? Wenn es einfacher wird als das, was es schon gibt. So, das war bei Touch so, ne? Wann haben wir angefangen, im Internet zu surfen, auf dem Internet, als Touch kam? Wann haben wir angefangen, Bücher online zu bestellen, als es overnight da war, wenn du es bestellst über Amazon? Und das Gleiche ist mit Telezahnmedizin. Momentan ist es für die Praxen zu kompliziert, meines Erachtens, und für die Patienten auch. Und hier sehe ich ganz klar die Politik in der Verantwortung, da so auch ein bisschen bürokratische Hürden abzubauen und die Softwarehersteller technische Hürden abzubauen. Das ist so ein bisschen mein momentaner Take auf das Ganze.
Ja, das sind gute Punkte. 2 Punkte dazu von meiner Seite. Wir müssen mal differenzieren, wer wo wohnt. Die Landbevölkerung ist tendenziell älter als die Stadtbevölkerung. Ja, also das ist erstmal feststehend. Und der 2. Punkt ist, selbst wenn der Arzt ausgestattet ist mit guten Tools in der Telemedizin oder in der Remote-Medizin etwas aufzeigen zu können, ja, dann heißt es ja noch lange nicht, dass der Empfänger und gerade der Empfänger zum Beispiel im Ländlichen, der nicht die 300 Kilometer geben kann, an den richtet sich das Angebot ja, dass der die entsprechenden Empfangsgeräte besitzt und selbst wenn der diese besitzt, diese auch benutzen kann, ne? Das heißt, ich stelle mir jetzt hier gerade, um das mal ein bisschen überspitzt darzustellen, den 80-Jährigen vor, der mit seinem Arzt über irgendetwas an seiner Blase diskutieren soll, was er verstehen soll im Rahmen der Aufzeichnung. Aber wie soll der das Endgerät bekommen, dass er diese Verbindung so aufbauen kann, die ist dafür benötigt, um dieses Gespräch zu führen? Also ich glaube, da werden wir noch sehr, sehr viele Jahre haben, wo diese Verbindungen ja eben nicht möglich sind. Was einfach möglich ist, was man ja beispielsweise schon von Anbietern wie Hims und Hers sieht für schambehaftete Produkte oder anderen Telemedizin-Anbietern, dass man sich Dinge ganz einfach per Remote verschreiben lassen kann. So, ich habe die Allergie XY, die habe ich schon seit 1000 Jahren. Ich brauche immer die Medikamente A und B, zack, ja. Oder ich als Frau brauche die Pille, zack, zack, zack. Ne? Also diese Sachen, glaube ich, sind dann sehr barrierefrei und sehr schnell machbar. Aber, und das entlastet ja auch schon das Gesundheitssystem, wenn ich dafür nicht zum Arzt fahren muss. Ne? Auch das ist ja wieder nicht nachhaltig und ausstoßbehaftet. Und wenn ich diese Sachen dann so schnell abfackeln kann.
Hallo, wir sind BFS und Kooperationspartner vom Praxisflüsterer Podcast. In einer digitalen Welt, in der Effizienz oft über persönliche Kontakte gestellt wird, setzen wir auf beides. Wir bieten dir einen individuellen Service, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob du Fragen zu Factoring hast oder ob du Unterstützung in deiner Praxis benötigst, wir sind für dich da. Mit BFS Health Finance erlebst du, wie persönlicher Service auch in der digitalen Zeit funktionieren kann. Vereinbare gern einen persönlichen, kostenlosen Videotermin und lerne uns kennen unter meinebfs.de.
Als Praxisinhaber in der Dentalbranche wissen Sie, wie wichtig qualifiziertes Personal für den Erfolg Ihrer Praxis ist. Die Opti Academy bietet mit dem Quereinsteiger in die Zahnmedizin Praxismanagement-Kurs eine exzellente Möglichkeit, Ihr Team zu stärken. Dieses Fernstudium richtet sich an motivierte Quereinsteiger, die sich fundierte Kenntnisse in Bereichen wie rechtliche Grundlagen, Terminorganisation, Qualitäts- und Hygienemanagement aneignen möchten. Mit dem Abschluss erlangen Ihre Mitarbeiter ein IHK-Zertifikat und bringen somit wertvolles Wissen und Kompetenz in Ihre Praxis ein. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Praxis mit Mitarbeitern, die bestens gerüstet sind, um den Praxisalltag zu meistern. Und verkürzen Sie deren Einarbeitungszeit. Erfahren Sie mehr über diese und weitere Fortbildung auf www.opti-academy.de.
Auch das Thema Haut ist sehr interessant, ne? Also zu sagen, Haut kannst du sehr leicht filmen. Die Handys sind heutzutage so gut, dass du eine ziemlich gute Blickdiagnose machen kannst. Es ist zwar vielleicht noch nicht 100%, ich bin noch kein Dermatologe, aber gerade alles, was gut filmbar ist und eine Diagnostik braucht, kann sehr gut darüber abgebildet werden. Und ich glaube, auch eine Sache wird extrem dazu beitragen, das sind die ganzen Health Devices. Sobald wir hier deutlich bessere Geräte haben, also wie zum Beispiel hier mit einem Oura Ring, in Kombination mit, weiß ich nicht, Blutzuckermessungen implementiert, kannst du natürlich diese Diagnostik mit dem Patienten remote sehr gut durchgehen, wenn die Datenlage so gut ist, dass das halt, ja, sag ich mal, auch wirklich was bringt. Also ich rede jetzt nicht von der Apple Watch 3, die irgendwie ein bisschen Puls messen kann, sondern ich glaube, wir sehen hier einen ganz, ganz großen Markt kommen, dass wir uns viel besser überwachen können, auch mit AI, dass da vielleicht sogar eine Vorfilterung und dann vielleicht auch gesagt wird, ey, keine Ahnung, KI hat jetzt gemessen hier Unregelmäßigkeiten, ich buche dir jetzt für morgen mal einen Call direkt mit dem Arzt und ich sende ihm schon mal die Daten und morgen sprecht ihr, weil wenn das so weiterläuft, dann hast du in 3 Wochen hier, was weiß ich, eine Gefäßverstopfung oder sowas. Ich glaube, das ist ein mega krasser Markt und eine mega Entlastung für das Gesundheitssystem, dass du nicht einfach, dass du wegkommst von diesem, jeder geht 2x im Jahr, egal ob gesund oder krank, sondern dass ein Prescreening über Medical Devices, die das alles messen können, in Verbindung mit KI stattfindet.
Ja, also technisch gesehen hast du 100% recht. Also das werden erstmal die sozusagen die visuellen Erkrankungen, ne? Also wenn du jetzt Blasen- oder Nierenerkrankungen hast, ne, das ist schon ein bisschen schwierig, weil du halt nicht die Endgeräte dem Patienten wieso zur Verfügung stellen kannst, wo es noch wirkliche Untersuchungen per se braucht, die anders als eine visuelle Untersuchung sind. So, oder ein Ultraschall oder so, was ja auch nicht jeder zu Hause hat. Aber das Problem bleibt das gleiche und das Problem bleibt bei dem Geschilderten. Du kriegst die alte Bevölkerung eben nicht so leicht, weil das für die Barriere behaftet ist in diese Diagnose. Es hilft schon mal, wenn du sozusagen, also die Studie, die McKinsey-Studie sagt, wenn du in dieser Follow-up-Medizin, das heißt diese Nachverschreibung, wenn du diese, was ich 3, 4, 5% schon mal von der Uhr hast aus den Praxen, ja, nur das, nur diese Logistik, dann hast du das Gesundheitssystem schon signifikant entlastet. Ja, und alles andere ist dann on top. Du kriegst natürlich die jungen Leute, also sagen wir mal, ich meine, ich möchte jetzt keinen Cut machen, aber sagen wir mal, die sich jung und jung fühlen, die diese Geräte benutzen können, die kriegst du sehr viel schneller dahin. Und für mich ist es sogar sehr viel einfacher, wenn ich zu Hause, wenn ich 5 Uhr den letzten Termin habe und dann, wenn ich da 5 bis 6 oder 5 Uhr bis 5:20 Uhr mit meinem Arzt schnell spreche, das wäre für mich das einfachste und bequemste der Welt. Aber ich muss noch irgendwo hinfahren. Natürlich muss man immer noch hinfahren für gewisse Sachen. Ich kann mir selber kein Blut abnehmen, ne? Noch nicht, ja?
Ja, aber ich glaube, Blut und Urin sind so 2 Anwendungsfälle. Ich glaube, wenn das irgendwie einigermaßen gelöst ist, was weiß ich hier, Peaks, klar, du kriegst nicht die Mengen, die du aber für so ein leichtes, kleines Blutscreening mal regelmäßig, wie machen das denn die Leute, die Insulin messen? Die machen ja auch mal einen Peaks.
Genau, da wird halt, also es gibt, es war ja mal diese Firma, wo diese eine Frau da betrogen hat in den USA. Da gibt es ja auch einen Apple oder einen Disney-Film drüber. Die hat ja eine Firma gegründet, wo sie sagte, man kann nur mit einem Tropfen Blut komplettes, riesiges, umfangreiches Blutbild machen. Was sich nachher herausstellte, dass das Fraud war. Aber nehmen wir mal das als durchaus vorstellbare Realität irgendwann und dann auch noch möglicherweise so günstig, dass man sich das für 100 Euro zu Hause hinstellen kann.
Ja, genau. Ich glaube, das steht irgendwann in jedem, also in 20 Jahren steht das in jedem Haushalt, der wo, also klar, wenn du es nicht willst und du sagst, ich will gar nicht wissen, ob ich krank bin, fair enough, aber ich glaube, wenn du da in die Richtung tendierst und sagst, boah, ich bin 30 und ich will einfach dieses, keine Ahnung, hast ein Abo, dann kriegst du alle 3 Monate mal ein Päckchen gesendet, dann machst du das, dann schiebst du das in dein Gerät da, dann wird das gescreent, dann kriegst du eine Auswertung auf deine App und wenn was verkehrt ist, dann wird dir empfohlen, okay, dann buchst du dir halt erstmal einen Termin mit der, dann mit den Auswertungsdaten, die der Arzt dann bekommt, dann wird gesprochen und dann eskaliert das erst ins Office, falls da was gefunden wird.
Das würde das Gesundheitssystem brutal entlasten und vor allen Dingen kann man ja vor dem Arztgespräch, also vielleicht muss da gar kein Arztgespräch mehr stattfinden, weil ja die AI mit den analysierten Daten einem ja mit sehr, sehr viel Geduld, und das ist ja auch das, was die Untersuchungen sagen, bei MedGemini beispielsweise, warum sprechen die Probanden lieber mit der AI als mit einem Chefarzt? Warum ist das so? Die Antwort ist, weil die AI Zeit hat, ne? Sie kann mir es erklären, ich kann Nachfragen stellen und keiner guckt auf die Uhr. Und wenn ich 3 Stunden lang über ein schambehaftetes Thema mit der AI spreche, dann spreche ich 3 Stunden mit der AI über ein schambehaftetes Thema, was mich angeht, ja. Und ich glaube, dann kommt es nur noch zum Arzt raus nachher, wenn es sozusagen in die Therapieplanung geht. Da würde ich sagen, da muss noch mal eine gewisse Zeit lang, ein paar Jahrzehnte müssen da noch Ärzte rüberschauen. Aber die Therapieplanung kann ja dann auch schon wieder, je nachdem, was für eine Therapie logischerweise das ist, aber die kann zum Teil dann ja automatisiert oder digitalisiert ablaufen und der andere Teil geht dann halt in die klassische Medizin. Und dann erst wird der Arzt sozusagen in seiner Praxis konkret benötigt.
Weißt du, wer übrigens ein sehr großes Interesse daran hat, so ein Health-Monitoring-Device jedem nach Hause zu stellen?
Google, Amazon?
Ja, genau. Weißt du, warum?
Ja, klar.
Weil die KI dann natürlich dir schon bestellen kann, das Essen, was gut für dich ist, die Sachen, die gut für dich sind, die Kurse buchen kann, die gut für dich sind. Ja, die wird dir dann sagen, hey, ich bestelle dir, weil deine Cholesterinwerte weit oben sind, bestelle ich dir bei Uber Eats halt schon einen frischen Salat mit Hähnchenbrust. Und klar, du kannst dann auch noch overrulen, ja, und sagen, nee, ich möchte jetzt aber doch Tortellini mit Nacho-Käsesoße, ja. Aber ich glaube, dass da natürlich dann, wenn du diesen Trust erstmal entwickelst, und die Leute werden das, die werden das voll geil finden, ne, weil dieser Trend in Richtung Longevity und Health, und ich gebe die Verantwortung zwar nicht ab, aber ich weiß, ich tue gerade was Gutes für meine Gesundheit und muss aber dafür gar nichts tun, weil es wird ja alles gemessen und die KI, die weiß schon, was gut für mich ist. Und derjenige, der dann der Gatekeeper ist, nämlich die Logistik auslösen, also Amazon oder, weiß ich nicht, Airbnb und Uber und diese ganzen neuen Gatekeeper für die Plattformen halt, ne, die haben natürlich ein unfassbares Incentive, dass es noch mehr convenient wird. Dass du gar nicht mehr selber entscheiden musst, ich bestell mir jetzt den Salat, sondern du sagst dann halt, ey Amazon, bestell mir bitte was Gesundes zu essen anhand meiner jetzigen, was ist optimal für mich? Und dann bestellt die das. Und das Geile ist, die kennt ja dann deine ganze Familie und die Kids kriegen dann halt, keine Ahnung, die kriegen noch Pizza, ne, und der Papa mit dem hohen Cholesterinspiegel, der kriegt dann halt einen Salat und die Mama, die vielleicht ein bisschen nach der Schwangerschaft übergewichtig ist und als Ziel eingegeben hat, ich möchte wieder lean werden, die kriegt dann halt die Putenbrust mit Feldsalat, ja. Und ich glaube, dass das ein Trilliardenmarkt ist, in Zukunft über Voice, also nicht mehr über Lieferando zu gehen und in dem Smartphone rumzutippen, weil das kostet auch wieder noch 6 Minuten, ja. Ich meine, es ist eigentlich lächerlich, weil vor 20 Jahren haben wir alle noch so eine kleine Menükarte in der Schublade gehabt, haben die Menükarte durchgegangen, haben dann bei dem angerufen, mussten dann noch in der Warteschleife warten, haben dann einem schlecht sprechenden Italiener versucht zu erklären, was wir alles haben wollen, dann kam die Hälfte falsch. Jetzt ist es immerhin schon so, dass man das über Lieferando macht und in 10 Jahren wird das als, werden die Leute lachen und werden sagen, was, ihr habt da noch irgendwie an einem Gerät selber ausgesucht? Ich mach das per Voice, ja. Wir haben heute 3 Gäste, der eine hat Laktoseintoleranz, der zweite isst kein Fisch, der dritte ist ein bisschen übergewichtig, will abnehmen. Bitte order uns allen was Geiles zu essen für heute Abend. Und dann wird es passieren. Und das ist halt krass, finde ich.
Ja. Also du sprichst ja Dinge an, und zwar ist es die Entscheidungsabnahme, ne? Dass man die Entscheidung einfach nicht selber trifft. Und wir sind ja träge im Hirn. Jede Entscheidung verbraucht Kalorien. Ja, insofern machen wir lieber nicht die Entscheidung und ein anderer oder jemand anderes sollte es machen. Absolut, in die Richtung wird es hingehen und unsere Gehirne werden ein bisschen kleiner werden. Aber Stefan, bevor wir in die absolute Ferne schweifen, haben wir in der absoluten Nähe nochmal ein paar andere Sachen. Und da nochmal eine gute Statistik aus, ja, die Quelle ist hier eingeblendet, Branchenbericht und Studien zur Effizienz digitaler Lösungen im Gesundheitswesen. Und zwar die digitale Technologien in Zahnarztpraxen, zum Beispiel digitale Patientenakten, Online-Terminvergabe, können zur Effizienzsteigerung in der Praxisorganisation und Verwaltung führen. Dies ist insbesondere relevant angesichts des Fachkräftemangels im Gesundheitswesen. Da haben wir Zeitersparnis durch Online-Terminvergabe wird mit 40% benannt, digitale Patientenakten mit 35% und digitale Abrechnungssysteme mit 50%. Und das sind ja alles drei Sachen, die eigentlich jetzt schon, also nicht nur jetzt schon, sondern eigentlich schon seit vielen Jahren vollumfänglich zur Verfügung stehen. Wann hast du bei dir die digitale Terminvergabe eingeführt?
Ich habe die Praxis ja 2014 übernommen. Da hatten wir noch das analoge Terminbuch liegen. Und wir haben dann ja einen Umbau geplant. Und im Zuge dieses Umbaus 2016 haben wir das analoge Bestellbuch abgeschafft. Oder vielleicht war es auch 2017 oder so. Ich glaube, wenn ich die Praxis viel früher übernommen hätte, hätten wir es auch eher eingeführt. Weil gefühlt waren das erstmal so die ersten 2 Jahre klarkommen und dann aktiv Dinge verbessern. Aber das war das Erste, was wir gemacht haben, um das Röntgen zu digitalisieren. Und dann kam die digitale Terminvergabe und ja, digitale Abrechnungsprozesse, das ist so ein bisschen, das kann ja von bis gehen. Ne? Das kann ja einfach nur sein, okay, wir haben jetzt zum Beispiel keine analogen Aufklärungsbögen mehr, wir haben jetzt einen digitalen Versand der Anforderungen für Heil- und Kostenpläne, wir drucken Heil- und Kostenpläne vielleicht nicht mehr unbedingt aus, sondern verschicken sie per E-Mail an den Patienten. Also das sind ja alles so Teilprozesse, die man digitalisieren kann. Bei der Online-Terminvergabe ist es ja ein 0 oder 100 und bei dem Terminbuch ist es ja auch ein 0 oder 100 Ding. Das Gleiche ist dann eben dann theoretisch mit dem Thema AI in der Abrechnung, dass da dann sogar bis zur Dokumentation und dann von der Dokumentation hin zu den Abrechnungspositionen eine Automatisierung eingeführt wird. Meine Meinung ist, dass jeder Prozess, der digitalisiert werden kann, auch digitalisiert werden wird oder werden sollte, weil wir einfach im Analogen keine Automatisation einbauen können. Analog ist halt analog und alles, was digital ist, kann theoretisch auch ein Agent tun, weil ein Agent ist nichts anderes als eine digitale Form eines Mitarbeiters und wir gehen ja jetzt gerade ganz krass in diese Richtung. Also jetzt gerade, wo wir hier im April miteinander reden, ist für mich, also vor 8 Wochen ungefähr mit dem Launch von ChatGPT Deep Research und ChatGPT O3 ist für mich ein neues Zeitalter angebrochen in dieser Hinsicht. Und wir legen jetzt gerade die Infrastruktur, dass wir so ziemlich jeden Wissensarbeiter und jeden administrativen, / repetitiven Arbeiter durch digitale Agenten entweder zum ersetzen oder zumindest mal sehr stark leveragen können, sodass vielleicht nur noch ein überwachender Mitarbeiter da ist, der aber eigentlich nicht mehr die eigentlichen Tasks ausführt. Und ich glaube, dass das ein Prozess sein wird, der in den nächsten 12 bis 24 Monaten rapide die gesamten Industrien und auch eine davon ist die Dentalindustrie, disruptieren wird. Das heißt, wenn ich als Inhaber jetzt gerade mich nicht mit diesem Thema befasse, kann es sein, dass ich Opportunities liegen lasse gegenüber meinen Mitbewerbern, der dann irgendwann mit der gleichen Anzahl an Mitarbeitern 30%, 40%, 60% produktiver ist und dann natürlich entweder mehr Geld für Marketing ausgeben kann oder seine Preise senken kann oder von mir aus auch das Produkt günstiger anbieten kann, also in irgendeiner Art und Weise diese Karte spielt, um ja schneller wachsen zu können oder den anderen aus dem Markt zu drängen. Also wer jetzt nicht aufwacht, der hat ein riesengroßes Problem. Hm.
Ja, super spannend. Du hast recht. Und da gehen wir gleich mal in die nächste Folie, die ich da schon mal vorgespult habe. Und da haben wir auch endlich die besagte und gewünschte Grafik vom BAFIRM. Das ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Und der Markt für digitale Gesundheitsanwendungen wächst rasant. Auch in der Zahnmedizin gibt es die erste Digas und telemedizinische Angebote, die das Potenzial haben, die Versorgung insbesondere in ländlichen Regionen zu verbessern. Also, wir sehen, es geht steil bergan und es wird immer wieder auch auf die Frage abgehoben, wir sind ja hier beim Thema Demografie, wie kriegen wir eigentlich das, was wir können, auch dorthin transportiert, wo die Leute sind, die es benötigen. Und zwar ältere Leute, Leute, die sehr viel Barriere brauchen, um ein Angebot zu nutzen. Die sind noch meist nicht unbedingt alle in der Stadt, sondern zum großen Teil dann sozusagen über die ganze Bundesrepublik versprenkelt verteilt. So, und jetzt stelle ich dir mal abseits der ganzen Statistiken die Frage, wie würde Stefan Helkert das lösen, dass wir eigentlich die Hauptkohorte in Deutschland, diese paar Dutzend Millionen, die wir an älteren Leuten, alten Leuten haben und die auch in Zukunft sehr, sehr viel mehr werden als die jungen Progressiven, die immobil meist sein können oder werden und sicherlich nicht den Zugang zu Digitalen haben, weil sie damit nicht groß geworden sind, wie wir es jetzt haben. Wie kriegen wir die ausreichend und vernünftig versorgt? Was würde Gesundheitsminister Dr. Stefan Helker machen?
Also die Frage ist echt hart, ne? Also
ja, Stefan, es sind ja, das ist ja easy. Wenn jetzt die ganze Welt aus Leuten besteht, die immer, was ich 10 Zentimeter vor dem Markt sind, dann da wird das alles sein. Online-Terminvergabe, mal eben Besprechung über Remote, mal eben hier Blutdruck messen über den Oura-Ring oder über die Apple 3. Das ist aber, hey, wir werden weit über 50% der Bevölkerung wird nicht auf dem Zustand sein. Und wir können sagen, okay, kommen wir auf den Zustand oder wir müssen Lösungen finden, die sich der Realität da annehmen. Und ich glaube, es sind sich, also wenn man sich das anschaut oder auch die als Kandidaten des Bundesgesundheitsministers hier in Deutschland gehandelt worden, es sind sich ja wirklich fast alle immer in den großen und ganzen Sachen einig. Also die sehen ja alle die Probleme, die sehen ja auch alle die Lösung. Das Problem ist, wie kriegen wir es hin, dass wir genau die, für die die Lösung herausragend wären, um ihre Immobilität abzulegen, ne? Um die Immobilität quasi in etwas Positives zu wandeln, dass die gerade nicht den Zugang zu diesen Lösungen immer selber suchen und selber haben. Wie kriegen wir das hin?
Ja, also für mich gibt es dann nur zwei Wege. Das erste ist, diese Lösungen so einfach zu machen, dass sie einer deutlich breiteren Masse an Menschen einfach zugänglich sind. Und wenn auch mit Hilfe, also hier zu sagen, okay, wie kriegen wir möglichst einfache Apps, wie auch immer Anwendungen, Use Cases hin, die so seniorenfreundlich sind, wie auch immer, also so einfach, dass sie halt ein Dreijähriger eigentlich auch bedienen kann, hin, um eben eine Basisdiagnostik dann auch machen zu können. Und das Problem ist ja dann, gewisse Dinge müssen in der Praxis passieren. Es geht nicht anders. Das heißt, wenn die immobil sind, bedeutet das, dass die Praxis zu denen kommen muss. Das heißt, es muss eine logistische Infrastruktur geben, wo zumindest eine Basisversorgung über, ne, das ist dann nicht Uber Eats oder Lieferando, sondern das ist dann wie so eine Art Lieferando für diese Leute, die das halt eben nicht hinbekommen. Das kann man natürlich dann leider nur mit einer Subvention machen, weil es ist per se erstmal, wenn es nicht subventioniert ist, einfach unwirtschaftlich. Das heißt, entweder wird da ein Fonds oder ein Pott geschaffen, der dann eben dafür ist, um genau diese Versorgung zu subventionieren. Und das gibt es ja sogar auch schon in der Zahnmedizin, dass hier für Kontrollen in Heimen eben andere Sätze bezahlt werden wie für eine 01 in der Praxis. Und da muss es eben Unternehmen geben, die diesen Teil dann abdecken, die sagen, okay, wir haben halt als Geschäftsmodell eben genau das, dass wir das dann halt abdecken. Und dann alles, was wir dann eben, und dann so, möglichst so runter zu reduzieren, nur, dass man das nur machen muss, was man machen muss, weil das Teure ist eben die Anfahrt und die Logistik dorthin. Und dort dann gleichzeitig, vielleicht sind es auch die gleichen Unternehmen, dort eine Infrastruktur zu installieren, um remote möglichst viel abzudecken, um dann eben nicht diese letzten Kilometer, ne, welche Sachen killen diese Logistikunternehmen, das ist immer die logistische letzte Meile, wo dann eben kein Logistikzentrum in der Nähe ist, ne, und Logistikzentrum ist in dem Fall eine Praxis. Also in den Fällen, wo halt 12 Kilometer die nächste Praxis entfernt ist, ja, kann man da nicht so häufig hinfahren. Und wenn man hinfährt, dann muss es für die Praxis so wirtschaftlich sein, dass sie sagt, okay, dann mache ich das, weil es subventioniert ist. Anders kann ich mir keine Lösung vorstellen. Wie ist denn dein Take?
Ich habe einmal dran gedacht, wie es beispielsweise in Südafrika, in einigen Ländern, ein E-Commerce-Anbieter hinbekommen will, dass die Leute dann online bestellen. Ja. Und ich glaube, das war im Kongo oder es war Nigeria. Ich bin mir nicht mal ganz so sicher. Und was sie dort gemacht haben, ist, die haben halt Leute genommen mit einem Pad, die für eine Straße oder für einen Bezirk zuständig waren und von Haustür zu Haustür gegangen sind und sozusagen diesen Prozess assistiert haben. Das heißt, diese Pad, was ich erste Bude hingegangen haben, gesagt, willst du irgendetwas bestellen? Hier, Preis, dies und das, Fun und so weiter. Der zweite Hinweis, der mir so ein bisschen gekommen ist, ist immer es gab seinerzeit, also vor 60 Jahren, noch diese sogenannte Gemeindeschwester, die immer für eine Gemeinde zuständig war, die auch wie der Milchmann, der was sie vor jede Tür, ne, eine Flasche Milch gestellt hat und hat sich um diese Belange dieser Gemeinde gekümmert, diese Gemeindeschwester. Und wahrscheinlich müssen wir den Aufwand gehen, aus meiner Sicht, dass wir Leute haben, die Zivildienst leisten vielleicht, ne? Wir wollen ja wieder die Wehrpflicht anschaffen, die genau diese Aufgabe übernehmen, die halt diese Barriere überwinden können und sozusagen diese Brücke sind, damit die Leute den Zugang zu dieser Top-Medizin haben, ja? Egal in welchem Alter. Und das ist, denke ich mal, eine relativ große Reform. Das muss groß aufgebaut werden und dann muss es diesen Intermediate muss es geben, mit einer kleinen Ausbildung vielleicht, nur vielleicht 4 oder 6 oder 8 Wochen. Beziehungsweise schlussendlich, solange es noch nicht dieses Gerät gibt, der vielleicht auch dann Blutdruck messen kann und Blut abnehmen kann. Also irgendetwas, wo man wirklich dieser Immobilität entgegenkommt. Und dann wird das ein neuer Beruf sein, ne? Oder erstmal ein kleiner Zivilberuf. Aber das wird dann vielleicht auch in einer weiteren Ausbaustufe ein, wie der heute der Vertriebsmensch oder der Vertrauensmann der Versicherung oder was auch immer, dann ist das ein Job, wo sehr viel gefahren wird und wo dann diese Leute dann besucht und denen geholfen wird. Ich habe keine andere Lösung, wie man das sonst machen kann. Es gibt, glaube ich, nur die.
Ja, wobei die, viele von denen ja auch in den Heimen sind. Ne? Also du redest ja jetzt von denen, die ambulant.
Ja, in den Heimen sind, tatsächlich sind da gar nicht so viele. Die durchschnittliche Lebenszeit im Heim in Deutschland ist 3/4 Jahr. Das heißt, die Leute sind in deutschen Heimen nicht mehr als 7 bis 8 Monate und dann sterben sie. Das heißt, es ist wirklich die letzte Meile. Du wirst sehr viel mehr Leute haben auf den vorletzten 10, 12, 15 Meilen. Das heißt, Heim, würde ich sagen, ist kein Problem.
Und da ist ja medizinisches Fachpersonal, ne?
Genau, aber die davor, die kriegst du nicht so leicht gelöst, ja? Wir haben ja bis in den 70er haben wir noch diese sogenannten 3-Generationen-Haushalte gehabt. Da gab es die Oma im Haus, dann gab es dann die Eltern im Haus, dann gab es die Kinder im Haus und dann wurde das irgendwie, ne? Dann hat man sich da geholfen. Aber das hast du nicht mehr. In Hamburg gibt es 66% Single-Wohnungen, ja? Das heißt, es sind ja halt diese Haushalte, die gibt es so nicht mehr. Insofern muss es andere Lösungen geben, ja? Und dieser Gedanke der Gemeindeschwester, den wie gesagt, insbesondere in der ehemaligen DDR, der war super. Da habe ich auch mal einen Podcast-Gast gehabt, der sehr intensiv darüber erzählt hat, wie die Arbeit war. Es war eine spannende Folge, meine ich. Und wie dieser E-Commerce-Anbieter in Afrika, der kam auch aus dem Rocket-Internet-Haus, ich weiß aber gerade nicht mehr, wie der hieß, wie die dort versucht haben, E-Commerce zum Laufen zu bringen in einer Region, wo es im Prinzip noch nicht mal mehr Telefonverbindung gibt, ne? Wie willst du da E-Commerce aufbauen? So, und im Prinzip sind die Lösungen ja identisch. Ne? Also, wie du das eine machst und wie du das andere machst. Aber wie gesagt, du brauchst da halt Leute für. Ne? Und das sind keine Roboter, die rumlaufen, die gibt es noch nicht. Ne? Das ist auch eine geile Vision. Ne? Irgendwann gibt es Roboter. Aber mal ganz realistisch, in den nächsten 10, 15 Jahren wird es keine Roboter geben, die in die Haushalte gehen und dein Handy hinhalten oder was auch immer. Ne? Oder Blut abnehmen. Ne? Also, wir müssen eine realistische für die Generation, die jetzt bedürftig ist, müssen wir eine realistische Lösung skizzieren. Die kann nur aus Menschen bestehen, die da das Brücken.
Ein Satz vielleicht noch zum Ende zu dem Punkt. Du hattest geschrieben, oder die Statistik hat da gezeigt, so und so viele digitale Gesundheitsanwendungen. Da sind nicht erfasst all die Dinge, die rundherum gerade entwickelt werden und die auch nützlich sind, um genau so eine digitale Infrastruktur herzustellen. Ne? Also die bekannteste ist wahrscheinlich ChatGPT. Und die ganzen Anwendungen, die darauf aufgebaut werden. Also das heißt, es gibt noch ganz, ganz viele Dinge, die vielleicht nicht als offizielle DiGA gelten, die aber trotzdem eigentlich eine digitale Gesundheitsanwendung sind, da sie für diesen Markt, entweder nicht mal für diesen Markt programmiert wurden, aber trotzdem in diesem Markt sehr nützlich sind oder als Second-Layer-Solution oder wie man das auch immer nennen will, trotzdem dazu führen, dass ja Zahnmedizin digitaler wird, automatisierter wird, befreit wird vom Zufall oder von repetitiven Tasks sozusagen. Und das ist, glaube ich, auch so die Hoffnung für die nächsten 5 Jahre, dass wir mehr und mehr wieder zurückkommen hin zum am Patienten arbeiten und dass uns diese ganzen Bürokraten, also nicht nur die bürokratischen, aber ich glaube, in der Praxis wird genau das immer als Bürokratie so ein bisschen empfunden. Alles, was ich machen muss, was ich tun muss, um die Praxis trotzdem offen zu halten und trotzdem diese ganzen Supportfunktionen aufrechtzuerhalten, die aber nicht die eigentliche Behandlung sind. Und gut, du weißt, ich bin vom Herzen her Unternehmer. Ich finde das nicht schlimm, diese Funktion sozusagen im Unternehmen zu entwickeln. Aber natürlich, je einfacher und automatisierter das funktioniert, umso ja produktiver wird am Ende des Tages jede einzelne Person in der Gesundheitsbranche und können wir gerade sehr, sehr gut gebrauchen, weil wir ja keine Über-, sondern eine Unterversorgung haben und auch die Perspektive in Bezug auf den Gesundheitsmarkt demografisch natürlich so ist, dass es tendenziell immer weniger Leute gibt, die da drin arbeiten und der Bedarf immer höher wird, da die Demografie eben, da wir immer älter werden. Und deswegen, ich glaube, da braucht auch keine Angst vor haben, dass jetzt gerade viel digitalisiert und vielleicht auch, ja, die Jobs, die jetzt gerade noch in Masse vorhanden sind, vielleicht auch wegfallen oder dass die Leute freigesetzt werden, um andere vielleicht noch nützlichere oder nicht an KI oder Roboter delegierbare Tasks zu übernehmen.
Ja. Stefan, ich glaube, das war's schon wieder mit unserer Folge, ne? Mit unseren paar Minuten Insights in Demografie. Den großen Teil haben wir ja schon letztes Mal abgeräumt. Danke, Stefan. Du bist wie immer deiner Zeit voraus. Da müssen wir noch alle anderen mitnehmen und da geben wir uns größte Mühe, wie immer. Ich hoffe, du hast einen wundervollen Mai. Ne? Wir müssen gleich nochmal einen Termin festlegen und dann gibt es schon die nächste Episode. Da können wir mal schauen, was wir da Spannendes vorstellen. Insofern vielen Dank dir. Schöne Grüße an dein Team. Danke, Alex, für die Technik und wir hören uns beim nächsten Mal.
Alles klar. Macht's gut, liebe Community. Bis bald. Ciao.
Ich hoffe, euch hat die heutige Episode gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, hinterlasst doch eine Bewertung. Auf Spotify oder iTunes. Bei iTunes kann man auch noch so einen schönen Satz hinterlassen. Das freut mich immer sehr und ist wie das Brot für den Hungrigen. Der Applaus für den Künstler ist ein kleiner, netter Kommentar bei iTunes. Ansonsten bis zur nächsten Episode. Ihr und euer Christian und Rizzi. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.